Jesus und die Suchenden und Verzweifelten. Wir hatten eine Predigtreihe darüber, das waren zwei Teile für die, die da waren. Für mich eine ganz große Frage und auch eine ganz große Gewissheit, dass Jesus gerade dort ist, wo die Suchenden und Verzweifelten gegenwärtig sind und da sind. Wir haben gehört von einem römischen Soldaten vor vielen Wochen, der für seinen Diener gebetet hat, ohne Jesus zu Gesicht zu bekommen. Und wir haben vor 2-3 Wochen war das von der Witwe gehört, die ihren einzigen Sohn verloren hat und wo Jesus einfach dieses Elend sieht und eingreift. Und ich wollte diese Predigtreihe eigentlich mit einem anderen Bibeltext beschließen und hatte aber ein Erlebnis vor ein paar Wochen, dass ich eine Beerdigung halten durfte von einem Menschen, wo man einfach sagen kann, dass der in den letzten Tagen des Lebens wirklich nochmal mit Gott konfrontiert wurde. Und das war für mich der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, der Bibeltext, der mich dort beschäftigt hat, den würde ich gerne an den Endpunkt dieser Predigtreihe setzen. Und deswegen habe ich diese Unterüberschrift, die Frage nach dem Sterben. Weil eins ist klar, die letzte Verzweiflung eines Menschen ist am Ende der Umgang mit seinem eigenen Ende, mit seinem Sterben. Und wenn jemand was dazu zu sagen hat, zu diesem Thema, dann ist es Jesus selber. Wenn man die Problematik mal ganz nüchtern betrachtet, so muss man einfach bekennen, ganz egal, wer von uns als nächstes stirbt, es wird mit Sicherheit eine Trauer da sein. Aber am Ende ist es so, der Schwarzbach wird weiter Richtung Adorf fließen. Bäckerei Behrendt wird weiter Softeis verkaufen. Und das Schwimmbad macht auf, wenn schönes Wetter ist. Egal, wer stirbt. Das ist die Realität und das nüchterne Betrachten auch auf das eigene Lebensende. Und deswegen mag für manche das Sterben einer Person eine Katastrophe sein. Für den Rest der Welt ist es eine Randnotiz. Und so war es schon immer. Das, was mich auch noch dazu bewegt hat, diesen Bibeltext, den ihr gleich sehen werdet, in die Mitte zu stellen, ist, dass ich seit ein paar Monaten immer mal Gespräche habe mit unserem Nachbarn hier rechts. Und das sind hochinteressante Gespräche. Das Erste, was er mich gefragt hat, ist, warum wir als Christen einen Zaun bauen und er braucht keinen. Spannende Fragen. Dann hat er gesagt, wenn du der Hirte bist, dann musst du doch deine Schafe dumm halten, damit sie dir folgen. Da habe ich gesagt, du, pass auf. Es ist so, ich bin nicht der Hirte, das ist Jesus selber. Und er hält seine Schafe nicht dumm, sondern er bildet sie aus. Auf alle Fälle hat sich da wirklich sowas wie eine ehrliche Beziehung entwickelt. Andere sind jetzt in diesen Gesprächsprozess auch schon mit hineingekommen. Und vor ein paar Wochen hat sich ein Gespräch ergeben, das fand ich spannend. Da hat er gesagt, weißt du, was ich blöd finde, dass das Leben wirklich mal zu Ende geht. Und dass bei all dem, was man eigentlich schaffen will und kann, man einfach weiß, dass irgendwann da ein Punkt gesetzt wird. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns zu Lebzeiten als seine Gemeinde und auch als Menschen, die, ich sag mal, auch für den Glauben offen sind, dass wir uns der Frage des eigenen Sterbens widmen. Wir werden gleich einen Text lesen. Ich habe nochmal ein Bild davor. Da geht es um diese drei Kreuze. Es geht um die drei Kreuze von Golgatha. Es geht um Christus selbst, der in der Mitte stirbt. Und es geht eben um diese zwei Personen, die links und rechts von Jesus sterben. Und das ist hochinteressant, sich das anzuschauen, wie die zwei aus dem Leben gehen. Und bevor ich den Text lese, habe ich noch eine kleine Übung für euch. Es ist ja so, dass wenn wir Bibel lesen, dann fragen wir ja danach, Welche Absicht steht denn dahinter? Was will mir dieser Bibeltext am Ende sagen? Also man sagt dazu, die Aussage Absicht. Das ist jetzt die Theorie. Ich mache mal ein Beispiel aus dem normalen Leben. Und hört mal drauf, was könnte die Aussageabsicht dieses Textes sein, den ich euch jetzt vortrage. Meine Frau kommt zum Arbeitszimmer herein und sagt, Schatz, ich war einkaufen. Ich habe bei Lidl und Netto alles bekommen. Ich gehe gleich nochmal zum Blumenladen. Die Tasche mit den schweren Sachen ist noch im Auto. Das wäre der Text. Was ist die Aussageabsicht? Gut, schön. Also ihr habt dieses, ne, habt das verstanden. Also ich will einfach damit immer wieder sagen, dass wenn wir Bibel lesen, hören wir keine Geschichte aus längst vergangenen Zeiten. Wir hören auch nie eine Wahrheit, die so einfach in die Welt hineingeschmissen wird, sondern wir hören einen Text, der sich mit unserem Leben verbinden kann. Ich kann natürlich auch hören in diesem Text, bei Lidl und Netto gibt's alles. Ne? Gänge auch, außer Blumen. Ne? Ich könnte auch hören, unser Auto ist groß genug für den Einkauf, wir brauchen kein zweites. Ich will nur einfach damit sagen, manche lesen so Bibel. Gut, wir hören jetzt auf und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt möchte ich euch diesen Bibeltext vorlesen und danach macht ihr mal in 2-3er Gruppen mal ganz kurz einen Austausch darüber, was ist denn die Aussageabsicht? Es sind wenige Worte, ihr könnt gern mitlesen. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte. Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Der andere wies ihm zurecht. Fürchtest du Gott jetzt auch noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir machen jetzt dasselbe wie mit dem Einkaufstext. Kurzen Moment überlegen. Und dann sagt doch mal der Person, die neben euch sitzt, was ist denn die Aussageabsicht aus diesem Text? Was hört denn ihr? Los geht's. Okay. Ich kann euch jetzt nur sagen, was ich gehört habe. Und das will ich euch versuchen, ein Stück zu sagen. Es wäre auch spannend, was Jesus selber zu diesem Text uns predigen würde. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht darüber, was passieren würde, wenn Jesus uns die Texte auslegt? Ha. Also, finde ich spannend. Die Frage ist auch, ob er hier wäre oder lieber in der bayerischen Bierstube. Das kann ich nicht genau sagen. Ne? Aber ich kann euch jetzt nur das sagen, was ich höre. Und ich habe das mal an diesen drei Gesprächspartnern festgemacht und ich möchte mal mit dem einen anfangen. Und ich habe es deswegen genannt, der eine, der andere und dann der König. Wir fangen mit dem einen an. In der Bibel heißt es, er höhnte oder er lästerte. Bist du nicht der Christus? Fragezeichen. Wenn man dieses Wort anguckt, dann steckt dahinter eine innere Dunkelheit, Also man könnte auch sagen, da steckt ein Spott dahinter, ein Zynismus, ein irgendwie eine innere Verrenkung, dass jemand gar nicht, also wirklich etwas Dunkles spricht da aus ihm heraus. Du bist doch der Christus. Eine Bitterkeit. Verständlich. Es sind wahrscheinlich mit die letzten Worte, die er reden kann. Er hat seine eigene Geschichte im Blick. Und was hat sich alles nicht in diesem Leben erfüllt, wenn er dort am Kreuz endet? Es ist eine dunkle Rede. Es ist ein Zynismus da drin. Wir waren gestern mit ein paar Leuten Fahrrad fahren und Tobias sagte mir zwischendrin, du mit deiner schönen Ironie. Das kann ich wahnsinnig gut. Ich habe so einen ironischen Humor, merke aber immer wieder, dass ich aufpassen muss, selber nicht in einen Sarkasmus oder einen Zynismus abzusteigen, weil das bedeutet nämlich dann, dass ich einfach nur noch Dinge verächtlich sehe. Und das ist nichts Gutes. Und deswegen ist mir dieser eine ein Stück eine Warnung, weil er in einen Zynismus abgekleidet ist. Er will in sein altes Leben zurück. Er will nicht mit Frieden sterben. Und wisst ihr, er stellt Gott in Frage. Bist du nicht der Christus? Und ich kann das verstehen, aber Folgendes macht er nicht. Er stellt sich selbst nicht in Frage. Wenn du bis zum Ende denkst, dass du von deiner Meinung überzeugt bist, wenn du bis zum Ende denkst, dass du im Recht bist, wenn du denkst, du hast die Hoheit, die Meinungsbildung über Familie, Beziehungen oder auch dein eigenes Leben, dann muss man aufpassen, dass man sich am Ende nicht so verrennt wie dieser eine. Dieser eine, er sieht nur seine Geschichte, nur sich. Und er sieht die großen Niederlagen seines Lebens. Und jetzt gibt's keinen Weg mehr zurück. Jetzt will er einfach nur noch irgendein Wunder, irgendeine Rettung, dass er irgendwie da rauskommt. Mich hat das ein bisschen nachdenklich gemacht, im Nachdenken über diesen einen. Weil wenn ich mit Christen spreche und wenn ich manchmal mir selber zuhöre, passiert mir oft Folgendes. Die wenigsten reden von den großen Taten Gottes. Es gibt wenige Christen, die mir erzählen, was Gott alles Wunderbares und Gutes in ihrem Leben getan hat. Die meisten Alltagsgespräche, gerade auch mit Menschen, die an Gott glauben, die gehen dahin, dass man sich darüber auch ein bisschen beklagt, dass man nicht beachtet wird, dass man nicht gefragt wird. Viele von uns, ich mich manchmal selber, wir fühlen uns übergangen, fühlen uns verletzt. Das mag alles sein und das mag der Wahrheit entsprechen. Aber dieser eine, der will mir eine Warnung dabei sein, am Ende kann es nicht darum gehen, dass ich nur mich selber und meine Geschichte im Blick habe. Dass ich nur selber gerettet werden will, irgendwie da rauskommen will. Sondern, dass ich diese großen Linien Gottes in meinem Leben betrachte und sehe, wie der andere das am Ende macht. Der, der da am Kreuz neben Jesus stirbt, war ein frommer Mann. Der hat gekämpft für Gott. Er hat aller Wahrscheinlichkeit zu den sogenannten Sikariern und Zeloten gehört. Die haben versucht, als Untergrundkämpfer die Römer aus dem Land zu schmeißen. Sie haben darin einen Gottesdienst gesehen. Sie waren Eiferer für Gott. Für mich ist dieser eine ein Stück eine Warnung, dass Gott uns davor bewahren sollte, den Dienst für Gott, hier muss ich doch machen und durchziehen, mehr zu achten als die Liebe Gottes selbst. Was mich zutiefst hier noch bewegt, ist die Reaktion von Jesus. Jesus schweigt. Der sagt zu diesem Gotteskämpfer, der doch immer nur das Beste wollte und der dachte, er könnte sogar mit Gewalt, ne, Gott dienen. Jesus sagt zu dieser Person kein Wort. Keine Belehrung. Einfach nur Schweigen. Für mich hat es was fast von einer bedrückenden Verlorenheit. Es gibt einen wunderbaren Satz in der Bibel, der passt hier blendend dazu. Da heißt es im Psalm 90, bedenke, dass du sterben musst, auf dass du klug wirst. Jetzt ist die Frage, was ist denn das Klugwerden? Also wenn ich praktisch merke, ich bin ein sterblicher Mensch, meine Jahre gehen zu Ende, wenn Christus nicht vorneweg wiederkommt, soll ich klug werden? Und dieses Klugwerden bedeutet, und das sieht man in diesem Psalm, dass man eine Ehrfurcht vor Gott bekommt. Und der nächste Vers ist die Bitte, Gott, fülle mich mit deiner Gnade. Das ist Klugwerden, eine Ehrfurcht für Gott zu haben. Und die Bitte, dass ich mit seiner Gnade und Liebe gefüllt werde. Es ist gut, wenn wir nicht mehr ständig die Fordernden sind, in unserem Leben nicht ständig die Anklagenden sind, nicht die Verbitterten, im Anbetracht unseres eigenen Sterbens, ist es kompliziert. Und es macht uns vielleicht in unserem Innersten zutiefst dunkel. Schauen wir auf den anderen. Der andere, das ist hochinteressant, der hat dieselbe Geschichte. Der ist auch ein Kämpfer für Gott. Der ist auch mit einem Dolch wahrscheinlich im Gürtel rumgerannt und wenn er die Möglichkeit hatte, im Tumult einen Römer zu erschlagen, dann hat er das getan oder zu erstechen. Er hatte die Freiheit im Sinn. Er hatte wahnsinnig hohe Ideale. Aber die zwei sterben eben unterschiedlich. Ich habe vor ein paar Monaten mit meiner Frau folgenden Film geguckt. Ja, nach langen Jahren mal wieder Titanic. Und wenn man mal diesen Film betrachtet und anschaut und mal guckt, wie dort Menschen sterben, da kann man wahnsinnig gute Studien machen. Natürlich ist es ein Film, ganz klar. Ich habe auch noch ein zweites Bild, das ist ein bisschen älter. Ist keine Fotoaufnahme, ist logisch, ne? Ist auch nur ein Gemälde. Es ist verrückt, wie Menschen dort dem Sterben gegenübertreten. Da gibt es Männer, die verkleiden sich als Frauen, damit sie Platz im Rettungsboot bekommen. Da gibt es Leute, die versuchen sich mit Geld das Leben zu erkaufen, weil sie denken, irgendjemand könnte ihnen Rettung verschaffen. Manche erschießen sich gegenseitig. Es gibt es auch, dass jemand das Leben gibt für einen anderen. Das erleben wir dort auch. Und dann gibt es alte Männer, die sich in den Sessel setzen, ihren letzten Whisky trinken, und noch eine Zigarre rauchen. Menschen sterben unterschiedlich. Und ich möchte euch jetzt anhand von diesen wenigen Sätzen, wie dieser andere stirbt, ein Stück mal einen Horizont aufreißen und zeigen, was vielleicht wirklich ein guter Weg wäre. Und auch ein eigenes Diagnosemittel für mein Leben. Da ist das Erste, dass dieser andere eine Frage stellt. Und er stellt die Frage zu dem, der da gerade auch gelästert hat, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott? Fragezeichen. Wir sind doch alle in der gleichen Situation. Gott zu fürchten, das ist ihn anzuerkennen. Weißt du, in Gedanken bei Gott zu sein, Christus nachzuahmen, das ist Gott zu fürchten. Nicht die Angst vor ihm zu haben, sondern zu wissen, er ist da. Für alle, die ihr vielleicht auch noch im Arbeitsprozess seid, könnt ihr euch vorstellen, dass Christus gerade auch auf eurer Arbeit, in euren Familien oder auch in euren Alleinsein eigentlich der Profi wäre oder ist? Wir machen ja Folgendes, wir hängen manchmal, indem wir in unseren Alltag gehen, so diese fromme Jacke, diese Glaubensjacke an den Garderobenhaken und dann gehen wir in unserem Alltag, weil wir müssen uns jetzt kümmern um Patienten, um Schüler, um Zahlen, um was weiß ich. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus der bessere Musikinstrumentenbauer ist als du? Kannst du dir vorstellen, dass Jesus der bessere Lehrer ist als du? Und dass wir praktisch mit Jesus in unseren Alltag gehen und sagen, du, ich brauche dich hier an dieser Stelle und ich weiß, du bist hier da. Das ist eine Ehrfurcht vor Gott zu haben. Wir haben leider diese Ehrfurcht vor Gott gegen Menschenfurcht eingetauscht. Wie viele von uns haben Angst vor anderen Menschen? Schade. Mit einer Ehrfurcht vor Gott, mit dem Wissen, er ist da und er ist besser als ich, lässt sich, denke ich, auch ein Stück leichter leben. Dann kommen zwei Aussagen und wir gucken uns die erste mal an. Und da heißt es eigentlich, wenn man es ein bisschen genauer wiedergibt, Würdiges empfangen wir. Also das lässt mich fast nie ruhig schlafen. Das sagt jemand, der einen Verbrechertod am Kreuz stirbt. Der hängt dort. Und das Letzte, was er sagt, ist, ich hänge hier an der richtigen Stelle. Boah, ich hänge hier zurecht. Dieser Mensch ist in seinem Sterben an einen Punkt gekommen, wo er Schuld nicht wegerklärt, wo er Schuld nicht anderen gibt, wo er Schuld nicht verschweigt, sondern wo er das Dunkle des eigenen Lebens einfach erkennt. Er erkennt es, dass er sich verrannt hat. Und er weiß, jetzt gibt es keinen Weg zurück mehr. Ich hänge jetzt hier. Und ich hänge hier zurecht. Ich habe für mich selber gedacht, für mein Leben, für meine Biografie, für uns alle, wie viel Frieden gäbe es vielleicht auch in unseren Ehen, Familien, in unseren Arbeitsverhältnissen, in unseren Gemeinden, wenn ich mir das eingestehe, mein eigenes Dunkles. Wie viel Friede würde dort entstehen, wo ich mir auch eingestehe, klar, viele sind an mir schuldig geworden, aber ich war es auch. Und das ist eben der Punkt der Umkehr. Ne? Und vielleicht hängt es einigen schon zum Hals raus. Ich werde es immer wieder sagen. Dieses neue Denken und diese Bekehrung und diese Umkehr, die findet immer dort statt, wo ich sage, jawohl, dieses Dunkle ist in mir. Dass mir Dinge geschehen, die mir nicht passen, hat immer auch was mit mir zu tun. Und diese Umkehr zu Gott ist dann immer, dass ich sage, Gott, ich gebe dir recht. Wir haben, und jetzt sage ich vielleicht was, was man nicht gleich verstehen kann, aber ich mache das in den nächsten Predigten, will ich das ein bisschen aufdrüseln noch. Wir haben in unserer westlichen Christenheit ganz viele Menschen, die sagen, ja, ich glaube. Und dennoch haben wir ganz viele von denen, die sagen, ja, ich glaube, die sagen trotzdem, aber die anderen waren es. Das ist eigentlich zutiefst traurig, dass wir nicht über die Schwelle hinwegkommen. Dass wir einfach sagen, ja, ich glaube, und ich glaube, dass nicht ich im Recht bin, sondern dass Gott im Recht ist und dass ich eine ganze Menge auch mit verbockt habe. Und dann kommt es dazu, wenn ich praktisch sage, ja, ich glaube, aber die anderen waren es, dann entwickeln sich über Generationen Menschen heran, die schwer mit sich selber klarkommen. Und es entwickeln sich Menschen auch heran, die oft auch keinen Nerv mehr haben für andere. Deswegen ist der Schlüssel, aufzuhören, die Schuldigkeiten nur an andere zu delegieren, sondern zu sagen, die Niederlagen meines Lebens, das, was ich nicht geschafft habe, das, was mir die Tränen in die Augen treibt, das war auch ich. In den Bußpsalmen heißt es, als ich es wollte verschweigen, verschmachtete meine Seele. Ich erinnere mich an eine Frau, nicht hier aus der Gegend. Sie lag mit Mitte 80 in ihrem Krankenbett. Und dann sagt sie mir, Falk, ich möchte dir jetzt gerne was sagen, was ich noch nie jemandem gesagt habe. Mitte 80. Und dann sagt sie, ich habe in jungen Jahren dazu beigetragen, dass eine Ehe auseinandergegangen ist. Und ich habe das noch nie jemandem gesagt. Dann hatte diese alte Frau, die gerade eine lange Krankheitsgeschichte hinter sich hatte, die hatte Tränen in den Augen. Und dann haben wir gemeinsam gebetet und wir haben diese bekannte Schuld Gott übergeben. Das ist Grundelement christlichen Glaubens und des Vertrauens an Jesus. Würdiges empfangen wir. Und dann kommt die zweite Aussage, die derjenige macht. Ne? Der spricht Jesus an und sagt, der dort, der hat nichts Unrechtes getan. Wisst ihr, das bedeutet, dass er einfach sagt, an dem liegt's nicht. Es ist ja immer wieder so, dass wir auch Gott gerne die Schuld geben und dass wir sagen, Mensch, wenn Gott mit mir anders gehandelt hätte und wenn das anders gewesen wäre. Nee, im Anbetracht des eigenen Sterbens und auch mancher Not, die da in uns ist, dass wir einfach als Christen bekennen können, Gott, an dir liegt's nicht. Diese zwei Sätze, die hier vorne stehen, würdiges empfangen wir und er hat nichts Unrechtes getan. Ihr könnt es vergessen, dass ihr nach Hause geht und ich kann das auch vergessen und dass ihr sagt, ab heute nehme ich das in mein Leben hinein. Können wir knicken. Sondern das ist etwas, das gibt uns Christus selber in unser Herz. Und dann wächst es manchmal über Jahre und Jahrzehnte, wächst es ins Außen hinein. Ich finde es total genial. Die Bibel sagt immer, Christus will im Herzen wohnen, in uns wohnen. Wisst ihr, dahinter steckt, das Herz ist verborgen hinterm Brustkorb. Das ist geschützt. Das hat einen eigenen Rahmen. Jeder von uns hat eine Personenmitte. Jeder von uns hat ein verborgenes Wesen. Hinterm Brustkorb sozusagen. Und es ist die Schaltzentrale. Dort entscheidet ihr, was ihr denkt, was ihr sagt. Wie wir unsere Triebe ausleben. Welche Gefühle wir fühlen, welche Wege wir gehen, welche Worte wir sagen. Es wäre doch Wahnsinn, hä? Wenn wir jeder bei uns in die Schaltzentrale unseres Herzens schauen könnte. Oh, lieber nee. Aber Gott möchte dorthin. Und diese zwei Sätze, die sollen ins Herz und von dort wachsen sie nach außen. Würdiges empfangen wir. Er hat nichts Unrechtes getan. Das Letzte, was dieser Mann sagt, ist eine Bitte. Und das ist zugleich fast der Höhepunkt dieser Rede. Und die ist so einfach. Denk an mich. Der andere hat gehofft, rette uns. Dieser sagt, denk an mich. Das ist alles. Glaube ist, wenn die Bitte in mir wächst, Christus, denk an mich. Ich glaube, das sind die drei Punkte, die hier vorne stehen, die uns einen Weg gehen lassen, dass wir eine Chance haben, in Frieden zu sterben. Sterben ist immer eine Krise. Ich war noch nicht oft dabei, aber selbst bei den frommsten Menschen war es nicht einfach. Und ich glaube, dass sich zu unseren Lebzeiten ein Stück auch mit entscheidet, welchen Weg wir gehen. Und ich glaube, das sind diese drei Dinge, die hier vorne stehen, sowas wie ein Schlüssel. Kommen wir zum letzten und zusammenfassenden. Der König. Der König besetzt die Mitte. Er hat die Dornkrone auf und dieser König macht was ganz Tolles. Dieses Denk an mich ist noch gar nicht richtig ausgesprochen. Sofort hebt Christus das Haupt am Kreuz und sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute mit mir im Paradies. Wir sterben nicht ins Nichts hinein, wir sterben ins Paradies hinein. Wir alle sitzen gerade ganz ruhig da. Wenn wir eine Schulklasse werden, würden schon die meisten verrückt spielen, weil sie gar keinen Nerv mehr hätten zuzuhören. Und viele hören vielleicht doch gar nicht mehr zu. Weil nämlich ganz viel zu tun ist. Die nächste Woche ist vorzubereiten. Und die Kinder, was muss ich noch machen, die letzten zwei Schulwochen? Und die Arbeitswoche muss noch ein bisschen vorbereitet werden. Und überhaupt, wenn es so geregnet hat, ich muss mal gucken, bis Wasserfass voll ist. Und Haus und Garten, das muss funktionieren. Und der Traktor muss von A nach B. Und überhaupt, ich muss in Urlaub noch vorbereiten. Das muss ja alles, wie soll ich in Urlaub fahren? Ein was ist wichtig. Und vielleicht nehmt ihr das mit. Sterben kommt überraschend. Mitten in unser Leben hinein. Und selbst bei den ältesten Menschen, die gestorben sind, haben ja die Angehörigen gesagt, es kommt doch überraschend. Ist doch verrückt, ne? Wie viel haben wir zu tun? Bitte geht nicht davon aus, dass du denkst, weil du ein Leben lang schön fleißig warst und weil du das Beste gewollt hast und weil du so schön fromm warst, kannst du im Frieden sterben. Die Gewissheit für dein Lebensende, die liegt einzig und allein nur in dem, der sagt, mit mir. Nirgendwo anders. Mit mir im Paradies. Und das, was wunderbar ist, das mittlere Kreuz ist besetzt. Der König hat seinen Platz. Für alle die, die denken, sie wären König oder Königin, stimmt nicht. Die Mitte ist besetzt. Dort hängt Christus selber. Ins Paradies hinein sterben. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das kennt nur eine Person hier. Das ist die Sophie. Die stammt nämlich aus der Gegend. Das ist ein Bild der Kumturei in Lietzen. Das ist im Märkisch-Oderland. Und wir haben auf diesem Gelände im CVJM immer unsere Kindercamps über Jahre durchgeführt. Und da war mal so ein Wetter wie heute, halt nur 7 Tage lang. Und da wussten wir mit 80 Kindern nicht mehr, was wir tun sollten. Und da gibt es in der Mitte des Bildes dieses längliche Gebäude. Das nannten die Pferdestall. Und wir haben dort einen Platz gesucht, wo wir nasse Schlafsäcke aufhängen können. Und dann haben die immer gesagt, das könnt ihr im Pferdestall aufhängen. Ich dachte, na, was wird denn das, wenn ich durch die Tür gehe in Pferdestall? Und dann machen wir dort die Tür auf. Und hinter dieser Scheune, hinter diesem Stall, verbirgt sich ein ganz großer Raum, in dem Festlichkeiten stattfinden. Hochzeiten, total schick ausgebaut. Die alten Gusssäulen, wunderbar hergerichtet. Ne, da ist, glaube ich, sogar eine Bühne vorne drin und die haben Pferdestall dazu gesagt. Ich will damit nur sagen, wenn hier steht, mit mir im Paradies, wir werden staunen, wenn die Tür aufgeht. Das hat niemand von uns erwartet. Und deswegen ist es so wichtig, in unserem Leben immer mal in Gedanken an das eigene Sterben zu verschwenden. Einen letzten Gedanken, bevor ich einen letzten Bibelvers dazu sage, das kannst du schon stehen lassen. Der andere sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wisst ihr, der hat im Sterben in Gedanken, dass er denkt, Jesus sitzt da auf dem Thron Und die anderen, die sind da irgendwie davor. Wenn Jesus sagt im Paradies, das ist ein anderes Wort für Garten. Für alle, die gerne im Garten sind. Man könnte auch übersetzen, heute wirst du mit mir im Lustgarten sein, wo die Erdbeeren reif werden ohne Schnecken, wo es kein Gefälle gibt, wo Jesus selbst der Gärtner ist und mit mir durch diesen Garten geht. Da drin steckt eine ganze Menge und was ganz, ganz Schönes. Ihr merkt, wir können Bibeltexte auspacken und wir können sie in unser Leben hinein übertragen und wir können sie zu unseren machen. Und deswegen bitte ich dich, in Anbetracht dieses Textes, heute, wenn du seine Stimme hören wirst, verstocke dein Herz nicht. Amen.